Weiß jemand, was das ist? Das ist eine Axt. Was macht man damit? Holz hacken, genau. Was passiert mit der Axt, wenn man damit Holz hackt? Das Holz wird gespalten. Und was passiert mit der Axt? Die Axt wird stumpf. Ist das ein Zeichen für eine schlechte Axt? Nein, das ist nämlich eine gute Axt. Der Hubert wird das bestätigen. Das ist ein Ochsenkopf. Das ist was Gescheites. Was muss man machen, wenn die Axt stumpf wird? Man muss sie schleifen. Warum? Wenn man sie nicht schleift, was passiert dann? Man kann sie nicht benutzen, man braucht viel mehr Kraft. Man muss die Axt schleifen. Und wenn man die Axt schleift, wird sie wieder scharf. Was passiert, wenn man sie öfter schleift? Sie verkleinert sich ein bisschen. Aber wisst ihr was? Je öfter man eine Axt schärft, umso besser wird sie. Umso besser wird sie. Einer, der lange mit einer Axt arbeitet, wird seine eigene Axt niemals hergeben, sondern er sagt, meine Axt, die ist gut, die nehme ich her. Mir ist dieses Beispiel eingefallen, als ich mich auf den heutigen Predigttext vorbereitet habe, über den Elia. Übrigens, diese Begebenheit mit der Axt finden wir auch in der Bibel. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit uns im Leitungskreis darüber unterhalten. In Prediger 10, Vers 10 steht, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, muss man umso mehr Kraft anwenden. Aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Ich finde, dieser Vers hat viele Wahrheiten für uns, die wir unsere Kraft im Reich Gottes einsetzen. Nutzt man sie eine Axt, setzt man sich ein im Reich Gottes, so kommt es zwangsläufig zu Abnutzungserscheinungen. Man wird stumpf. Schleifen ist angesagt. Versäumt man die Axt zu schärfen, muss man unweigerlich mehr Kraft einsetzen. Man kommt zur Erschöpfung und man wird Schaden leiden. Dieser Vers aus dem Prediger erklärt, wie man in Bezug auf geistlichen Zustand die Axt schärft. Man soll Weisheit anwenden. Was ist das für eine Weisheit, die gemeint ist? Die Bibel gibt uns viele Antworten auf diese Frage. Sie nennt Gottesfurcht, Gottes Wort, das Gebet, vielleicht die Gebetsstunde am Mittwoch, das Leben im Heiligen Geist und die Begegnung mit Gott und dem Herrn Jesus selbst als einige Schlüssel, um wieder Schärfe für das eigene Leben zu bekommen. Unser heutiger Bibeltext für die Predigt beschäftigt sich mit Elia. Wir haben ja einen kurzen Zyklus über drei Predigten über den Elia in das Jahr eingeflochten, bevor wir nächste Woche uns mit einem der Evangelien beschäftigen. Elia hatte, wie wir letzte Woche gehört hatten, für Gott geeifert. Er hatte alles eingesetzt und er ist zur Erschöpfung gekommen. Er ist so erschöpft, dass er nur einen Trost sieht, nämlich zur Ruhe zu kommen und Hilfe sogar im Tod zu suchen. Mit der Bitte, sterben zu dürfen, wendet er sich an Gott und erlebt, dass Gott ihm diese Bitte nicht erfüllt, obwohl vorher seine Gebete immer erhört worden sind. Diese Bitte, Herr, lass mich sterben, ist sein ganzes Leben lang nicht erhört worden. Elia ist einer von denen, die nie gestorben sind, bis jetzt. Gott hat etwas viel Besseres für ihn. Gott hat eine Seelsorge, wie man sie nur von ihm erwarten kann. In der Begegnung mit Gott erhält das Eisen von Elia wieder Schärfe für einen erfolgreichen Dienst. Seine Geschichte finden wir im ersten Buch der Könige. Heute steht der Text in Kapitel 19, die Verse 1 bis 18. Diese Seelsorge teilt sich auf in ganz viele Unterpunkte, die ich gerne mit euch durchgehen würde. Ich hätte sie per PowerPoint an die Wand werfen können, aber ich habe gedacht, besser noch als PowerPoint wäre, wenn ihr euch alle eine Bibel nehmt und die Verse mitlest. Und ihr werdet sehen, wie strukturiert Gottes Wort gerade in diesem Abschnitt ist. Wir finden diesen Abschnitt auf den Seiten 430 bis 35. In dem Bereich wird es sein. Elia, ein Mann Gottes, der herausragend ist. So herausragend, dass er zu den ganz Großen in Gottes Reich gerechnet wird. Was war das besonders Große, was Elia auszeichnete? Ich habe mich das gefragt. Ich bin durch die Bibel gegangen und habe Elia gesucht. Mit dem Computer kann man das prima. Oh, da findet man viele große Dinge. Elia wurde entrückt. Ist das was Besonderes? Oh ja. Es ist was Einzigartiges. Aber macht das seine Größe aus? Malachi schließt das Alte Testament ab mit dem Ausblick, es wird einer kommen in dem Geist des Elia. Ist das die Größe des Elia? Es ist was ganz Großes. Aber macht das wirklich seine Größe aus? Das Neue Testament beginnt damit, dass auf Elia verwiesen wird. In den Evangelien, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, finden wir, dass die Erfüllung der Prophetie von Malachi beginnt. Lukas 1, Vers 17. Und selbst in der Offenbarung, dem Abschluss der Bibel, finden wir zwei Zeugen, die uns ganz stark an den Elia erinnern. Herausragend im Leben Elias ist sicher die Begebenheit auf dem Berg der Verklärung, wo Elia und Mose die zwei einzigen Menschen sind, mit denen Gott den Ausgang seines Sohnes am Kreuz auf Golgatha bespricht. Ich frage mich, was zeichnet Elia aus, dass Gott sich herablässt, um mit ihm diese Dinge zu besprechen? War es dieser große Mut, den er dort am Karmel gezeigt hat, von dem die letzte Predigt handelte? Waren es die großen Wundertaten, mit denen Gott ihn versorgt hat, die wir in der ersten Elia-Predigt von Philipp gehört haben? Was ist der Schlüssel? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, vielleicht ist es das, was wir heute anschauen, was seine Größe ausmacht, nämlich das, was Gott aus seiner Schwachheit macht. Das, wie Gott die Axt des Elia wieder schärft, das macht ihn zu etwas Besonderem. Er und Mose stehen auf dem Berg der Verklärung, zwei Menschen, die eins gemeinsam hatten, die Gott in einer einzigartigen Weise begegnet sind, die Gott gesehen haben, wenn auch nur verdeckt oder von hinten. Begegnung mit Gott in eigener Schwachheit war, denke ich, der Schlüssel zur wahren Größe des Elia. Lasst uns in unseren Text einsteigen. Ich werde den Text nicht ganz lesen, so in einem durch und dann darüber predigen, sondern ich möchte mit euch abschnittsweise den Text lesen und uns darüber gemeinsam dann Gedanken machen. Beginnen wir in 1. Könige 19, Vers 1 bis 5. Dort wird uns die Ausgangssituation beschrieben. Da heißt es, und Ahab erzählte der Isabel, das war die gottlose Königin, die Frau von dem Ahab, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir das und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Was war geschehen? Elia hatte am Karmel für Gott einen riesigen Sieg errungen. Ein ganzes Volk, haltet euch das mal vor Augen, ein ganzes Volk ist zu Gott umgekehrt. Und das, nachdem Elia in unerschütterlichem Glaubensmut den Beweis geführt hat, dass Jahwe der einzige Gott ist und er allein anzubeten ist. In seinem Eifer für die Sache Gottes wagte er nicht nur große Glaubenstaten, sondern darüber hinaus rottete er sogar die Ursache oder die Verführer zur Sünde aus. Er hatte die ganzen Baalspriester umbringen lassen. Er war nicht ein Arzt, der nur Symptome behandelt hatte, sondern er war der Ursache auf den Grund gegangen. Aber wenn Männer Gottes eifern, eifern nicht nur Gottes Männer, sondern der Teufel schläft auch nicht. Auch er hat geeifert. Und er benutzt Isabel, die gottlose Königin, um Rache zu üben. Und auf das Leben Elias fällt der Schatten innerhalb von 24 Stunden einem der Baalspriester gleich zu werden. Geschockt von dieser Drohung verlässt den Glaubensmann, der einer ganzen Nation entgegensteht, der Mut und er flieht vor dieser Königin, vor dieser Frau. Unglaublich. Warum? Er flieht nach Beersheba, an den Rand der Wüste, lässt dort seinen Knecht zurück und geht weiter eine Tagesreise weit in die Wüste, in der auch ein paar hundert Jahre später der Gottessohn die Versuchung durch den Teufel durchlebt. Im dürftigen Schatten von so einem Ginsterstrauch lässt er sich nieder und macht seiner Seele Luft. Es reicht. Es ist genug. Ich kann nicht mehr. Lebensmüde wendet er sich in einem letzten Gebet an Gott, seinen Auftraggeber. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als die anderen. Ich kann nicht mehr. In dieses halbherzige Sturzgebet legt Elia so seinen ganzen Frust, seine Enttäuschung und seine Lebensmüdigkeit, die ihm keine weitere Kraft zum Glauben lässt. Mutige Taten, mutiges Vorangehen, gehören für ihn der Vergangenheit an. Er schließt die Augen und schläft ein. Er schläft ein, um zu sterben. Er wünscht sich, nicht mehr aufzuwachen. Kennt ihr das? Nicht große Sünden, nicht irgendwie Probleme, sondern einfach diese Kraftlosigkeit, die dazu führt, wenn dann so ein kleines Problem kommt, vielleicht eine einzelne Frau sich uns entgegenstellt, fallen wir um und können nicht mehr. Ist das was Unnatürliches? Ist das was, für das wir Elia verurteilen sollten? Nein. Es ist ein natürlicher Prozess. Wenn man die Axt benutzt, wird sie stumpf. Wir kommen in Not. Doch was passiert? Zum Glück hatte Elia einen besseren Auftraggeber, als je es einen auf der Erde gibt. Er hatte jemanden, der weiß, wie wir funktionieren. Er hatte Gott selbst zum Auftraggeber und Gott weiß, wenn eine Axt stumpf ist, schmeißen wir sie nicht weg, sondern sie gehört geschärft. Und so beginnt Gott mit dem Elia ein 10-Punkte-Hilfsprogramm, was ich mit euch jetzt betrachten möchte. Nicht billiger Trost, nicht gute Ratschläge helfen, wenn man so umfassend erschöpft ist, nicht ein auf die Schulter klopfen, es wird schon wieder, Kopf hoch, nur nicht hängen lassen. Nein, Gott weiß, hier ist Grundsanierung angesagt. Hilfe von ganz unten herauf. Und ich finde es schön, wie Gott das macht. Ich möchte das mit euch einfach durchlesen. Lesen wir die nächsten zwei Verse und kommen zum ersten Punkt. Vers 5 und 6, da heißt es, und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der erste Punkt in Gottes Hilfsprogramm heißt, Schlaf und iss. Ja, ihr habt richtig gehört. Gott beginnt die Wiederherstellung des Elia mit Schlafen und Essen. Ganz natürliche Dinge. Natürliche Dinge würde dir sagen, brauche ich die jetzt? Ja, wir brauchen sie. Wir brauchen sie für unseren Körper. Wir brauchen sie für unsere Seele. Köstliches Brot und frisches Wasser mitten in der Wüste und ausruhen, nachdem man geeifert hat. Gott beginnt mit der körperlichen Wiederherstellung. Er schenkt wieder Kraft. Ich finde das so schön. Gott beginnt nicht hochgeistlich. Er beginnt nicht damit, dass er Elia einen Vortrag drüber hält, das hättest du wissen müssen, dass du ausbrennst. Du hast viel zu viel geleistet. Warum immer du alleine? Nein, er sagt, schlaf und iss. Er sendet sogar einen Boten vom Himmel, um das Brot zuzubereiten. Er setzt den Himmel in Bewegung, damit Elia wieder Kraft bekommen kann. Das ist eine deutliche Warnung für uns. Vernünftige Nahrung und ausreichender Schlaf sind im Dienst für Gott unerlässlich, aber leider nicht selbstverständlich. Schlafmangel, Nahrungsmangel, ob körperlich oder vielleicht auch manchmal auf geistlicher Ebene bringen unsere Kräfte rasch in den roten Bereich. Der Tank wird leer. Es ist ein Naturgesetz, wenn wir nicht schlafen und essen, werden wir auch nichts leisten können. Dieses Naturgesetz wird oft mit frommen Floskeln außer Kraft gesetzt. Man sagt, ein Knecht Gottes braucht nicht so viel Schlaf. Doch Elia ist der Beweis. Der nächste Vers ist für mich noch viel bedeutender. Vers 7. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Nochmal, iss noch was, denn jetzt kommt körperliche Bewegung. Der zweite Punkt lautet, beweg dich. Ja, auch das gehört dazu. Wenn Männer Gottes etwas für ihren Körper tun, sich bewegen, ist es nicht umsonst. Gott weiß, Schlaf, Nahrung und Bewegung, das braucht Elia jetzt, damit sein Körper wieder fit wird, damit er geistlich aufnehmen kann, was ich für ihn vorbereitet habe. Der Weg von 40 Tagen und 40 Nächten ist sicher einzigartig. Ich hoffe, niemand von uns muss so viel essen, dass er das schafft. Aber die Bewegung, denke ich, sollten wir uns zu Herzen nehmen. Dann kommt Gott zu seinem dritten Punkt. Der dritte Punkt in Gottes Wiederherstellungsprogramm lautet, such die Stille mit Gott. Vers 8 heißt es, und er stand auf, aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Gott ging es um viel mehr als einen fitten Elia. Auch wenn der Schlaf, das Essen und die Bewegung die ersten Punkte waren im Wiederherstellungsprogramm, so wendet Gott doch viel mehr auf, um seine Seele wieder stark zu machen. Er führt Elia in einem übernatürlich langen Marsch an den Horeb, den Berg Gottes, den Berg, an dem bereits Gott dem Mose entschieden war. Hier in der Einsamkeit der Wüste wollte Gott seinem treuen Gegner begegnen und durch seine heilige Gegenwart Stärkung, Heilung, Aufmunterung der erschöpften Seele schenken und den erstorbenen Geist, diesen Mut, den er bewiesen hatte am Karmel, wieder aufleben lassen. Begegnungen solcher Art, wie Elia und Mose sie am Berg Horeb machten, in der sie Gott selbst in seiner Heiligkeit und Allmacht begegneten, kann man nicht im Lärm, in der Hetze des Alltags erleben. Gott weiß das. Gott weiß, dass wenn wir vor ihn treten möchten, Stille, Abgeschiedenheit, Zeit notwendig ist. Dann wird ein vertrauter Umgang mit dem Ewigen möglich und unser rastloses Herz kommt zur Ruhe. Mich freut es sehr zu lesen, dass Gott selbst Elia in die Stille führt, als er nicht mehr konnte. Elia selbst war gar nicht mehr in der Lage, diese Stille aufzusuchen. Gott führt ihn dorthin. Wie gnädig ist Gott, wenn unsere Weisheit, unser Wille am Ende sind, dann greift er ein. Das gibt Trost, das gibt Mut. Aber es fordert uns auch auf, selbst Gemeinschaft mit ihm in der Stille zu suchen, um es ist gar nicht zu dieser totalen Erschöpfung kommen zu lassen. Es ist gut, wenn man auf einem Schiff ist und weiß, es ist ein Rettungsring an Bord, der mich retten kann, wenn ich ins Wasser fall. Aber deshalb springt man nicht gleich über die Reling. Es ist gut zu wissen, Gott kann mich in die Stille führen, wenn ich sie nicht selber suche. Das heißt aber nicht, dass wir seine Stille leichtfertig übersehen sollen. Wir sollen sie selbst suchen. Der vierte Punkt in Gottes Hilfsprogramm lautet: Schütte dein Herz aus. Vers 9 und 10 heißt es: Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Was macht nun Elia in der Einsamkeit? Oder besser, was macht Gott mit ihm? Nachdem Elia eine Nacht in der Höhle verbracht hat, wahrscheinlich mit Schlafen, fragt Gott ihn nach seinem Ergehen. Elia, was machst du hier? Wie geht es dir? Gott interessiert sich für seine Knechte. Er will wissen, wie es ihnen geht. Der Allwissende, der uns kennt, unsere Regungen, unsere Gedanken, unsere Worte, bevor sie auf unseren Lippen sind, neigt sich herab und will von uns erklärt haben, wie es uns geht. Er fragt den Elia und lässt sich erzählen, was sein Herz bedrückt. Er weiß, wie gut es tut, das Herz auszuschütten. Und Gott selbst ist der beste Zuhörer, wenn wir unsere Herzen ausschütten. Elia nimmt das Angebot an. Er beschreibt mit leidenschaftlichen Worten seine aufopfernde Glaubenstaten, die Verfehlungen des Volkes, seine Einsamkeit und die Ungerechtigkeit, dass man ihm jetzt nach dem Leben trachtet. Leider sehen wir, Elia hat den Blick nur auf sich gerichtet. Er sieht nur seine Leistungen, seine Not. Wenn wir uns an den Anfang seiner Geschichte erinnern, den wir in der ersten Predigt betrachtet haben, so sehen wir, dass seinem eigenen Eifer doch die Wunder Gottes vorausgingen, mit denen Gott sich als der Allmächtige ihm offenbart hatte. Hatten die Wunder bezüglich des Wetters, der Raben, des Mehls und des Öls und das Wunder der Auferstehung nicht seinen Glauben gestärkt und erst angefacht und ihn ermöglicht, diesen Eifer, diese Glaubenstaten zu vollbringen? Hatten nicht diese Wunder ihn selbst für den Dienst zugerüstet? Aber wie bereits der Jakobusbrief sagt, war Elia ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Allzu leicht vergessen wir Gottes Großtaten an uns und sehen nur auf das, was unsere Verdienste, unsere Nöte sind. Sehr schnell wendet sich der Blick von Gott weg auf uns. Die Folgen sind dann die gleichen wie bei dem Elia: Frust, Erschöpfung, Resignation. Das ist nichts Unnatürliches. Das kommt, wenn man für Gott eifert. Und Gott? Tadelt er? Weist er die Empfindungen seines müden Knechtes zurück und sagt: Das ist völlig übertrieben, stell dich bloß nicht so an, da haben schon andere ganz andere Taten vollbracht als du und die jammern nicht so umeinander? Nein, Wir lesen nichts davon, so sehr wir es auch erwarten würden. Gott geht einfach zum nächsten Punkt seines Hilfsprogramms und macht mit Elia weiter. Der nächste Punkt in Gottes Hilfsprogramm heißt: Geh auf Empfang. Vers 11 heißt es: Er sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Elia, komm. Komm, geh auf Empfang. Fast liebevoll hört es sich an, wie Gott mit Elia redet, wenn man Elias Worte zu Gott damit vergleicht. Es ist das Angebot der Gegenwart Gottes. Es ist das Angebot, ihn in der Stille zu erleben. Ein Erlebnis, das mit nichts auf der Welt zu vergleichen ist. Wenn Gott ruft, sollten wir immer reagieren und uns aufmachen, denn dann stehen die größten, tiefsten, segensreichsten Erfahrungen auf dem Programm. Solche Berührungen mit Gott erlebt kein Mensch, ohne in den Tiefen seines Herzens geprägt zu werden, berührt zu werden, gestärkt zu werden, befähigt zu werden für den Dienst. Tritt heraus auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber, ein großer und starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Und der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Noch bevor Elia aus der Höhle treten konnte, erlebt er heftigste Naturgewalten. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal einen Sturm erlebt hat, der Felsen zerrissen hat. Ich denke, sowas kann man nicht erleben, überleben, wenn man nicht in der Höhle steht. Gott sorgt selbst dafür, dass dem Elia da nichts passiert. Elia nimmt diesen gewaltigen Sturm wahr, aber er merkt, das ist nur ein Vorbote Gottes. Dann kommt das Erdbeben, etwas Furchtbares. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Friaul wart, in Gemona. Dort findet man ein Museum über die Folgen des Erdbebens in den 70er Jahren. Katastrophale Folgen für die ganze Bevölkerung. Die ganze Stadt lag dort in Schutt. Gewaltig. Sowas erlebt Elia auf einem Berg in einer Höhle stehend und er merkt, nur ein Vorbote. Dann ein Feuer. Ein Feuer ohne Holz. Einfach Feuer. Aber auch das nur die Vorhut Gottes. Wie würde Gott sich wohl zeigen, wenn er jetzt vor ihn tritt? Wenn schon die Vorboten so gewaltig sind, dass kein Mensch bestehen kann, was wird sein, wenn Gott selber da steht? Elia am Ende seiner Kraft. Elia 40 Tage gegangen. Elia völlig fertig, verzweifelt. Und jetzt will Gott ihm begegnen, dieser mächtige Gott. Es folgt die Stimme eines sanften Säuselns, das Elia sofort als die Gegenwart Gottes wahrnimmt. Es kommt zum sechsten Punkt in Gottes Wiederherstellungsprogramm. Der heißt: Nahe Gott und er wird sich dir nahen. In Vers 13 heißt es: Es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Das ist ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit, dem man sich nahen kann. Es gibt viele Bibelstellen darüber, dass Gott selbst diesen Namen hat, ein Gott, dem man nahen kann. Ihr könnt das in dem Psalm 73 finden, in Hebräer 7 oder Jakobus 4. Elia verhüllt aus Ehrfurcht und um Gott nicht zu sehen, sein Angesicht und tritt aus der Höhle. Ist Gott nicht wunderbar? Obwohl er ein unzugängliches Licht bewohnt und niemand ihm nahen kann, sucht er nach einer passenden Form, um Elia zu begegnen. Er sucht eine Form, wie er sich ihm, seinem Knecht, der treu war, offenbaren kann. Er sucht eine Form aus, die der erschöpfte, fertige Elia begreifen kann und die ihm hilft. Eine Form, in der er Erbauung, Kraft schöpfen kann, ohne gleich zu sterben oder für Wochen im Koma zu liegen, wie andere Knechte Gottes das erlebt haben. Ist Gott nicht auch so zu uns? Ist er nicht auch so dir und mir begegnet? Gott ist immer noch der allmächtige Gott, vor dem Stürme hergehen, die Felsen zerreißen, Erdbeben, Feuer. Die Psalmen beschreiben ihn, dass die Wolken nur Staub sind, der von seinen Füßen aufgewirbelt wird. Der gleiche Gott findet einen Weg, um dir und mir zu begegnen. Wie viel Mühe, wie viel Liebe hat er getragen, wie viel Opfer hat er gebracht, um einen geeigneten Weg zu finden, uns sein Wesen zu erklären, um uns zu begegnen, damit wir es begreifen konnten. Er sandte seinen Sohn, um einer verlorenen Welt seine Liebe und das ewige Leben zu schenken. Wie Elia mit Ehrfurcht und Gehorsam reagierte, ist auch von uns eine Reaktion auf Gottes Offenbarung erforderlich. Bei Elia war es Gehorsam und Ehrfurcht, und bei uns könnte die Reaktion Glaube und Hingabe bedeuten. Gott kommt zum nächsten Punkt, dem siebten in seinem Wiederherstellungsprogramm. Der heißt, Gott nimmt dich ernst. Gott nimmt dich ernst. Wenn Menschen auf Gottes Werben reagieren, antwortet Gott. Zum zweiten Mal fordert Gott Elia zur Standortbestimmung heraus. Wenn Gott zweimal die gleiche Frage stellt, dann müsste man doch aufmerken, oder? Zweimal fragt der Allwissende Elia nach seinem Wohlergehen. Auch diesmal gibt Elia die gleiche Antwort. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, heißt es in Vers 14, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir, das Leben zu nehmen. Warum lässt Gott sich Elias Leid zweimal erklären? Warum hat er das nötig? Nein, Gott hat es nicht nötig. Aber Elia hat es nötig. Elia ist es, der in der Seelsorge Gottes ist. Er ist es, der am Ende ist. Er ist es, der Hilfe braucht, nicht Gott. Gott zeigt Elia, wie wichtig er ihm ist, wie wichtig ihm sein Leid ist, seine Kraftlosigkeit. Er hat auf die erste Antwort mit einer gewaltigen Machtdemonstration reagiert. Und Elia könnte leicht zu der Überzeugung gekommen sein, so ein großer Gott und meine kleinen Probleme. Aber dieser große Gott sagt, Elia, erzähl's mir nochmal. Spätestens jetzt weiß Elia, Gott nimmt mich ernst. Meine Kraftlosigkeit meine kleine stumpfe Axt ist dem Schöpfer der Welt wichtig. Er will wirklich wissen, wie es mir geht. Er will, dass wir ihm unser Herz ausschütten. Er ist auch heute noch genauso wie damals bei Elia. Ich habe ein kleines Buch gelesen und da stand drin, Gott ist ein Sammler. Er hat Sammelleidenschaft. Wisst ihr, was Gott sammelt? Gott sammelt, jetzt haltet euch fest, Tränen. Gott sind Tränen wichtig und er sammelt sie. Er sammelt sie in seinen Schlauch, in seinen Krug. Er zeichnet sie sogar in ein Buch auf. Er führt Buch über Tränen, die seine Knechte weinen. Lest das mal nach in Psalm 56, Vers 9. Da steht, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht alle in deinem Verzeichnis? Gott nimmt uns ernst. Damit kommen wir zum achten Punkt. Gott sagt, geh zurück. In Gottes Hilfsprogramm heißt der achte Punkt, geh zurück. Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Gott schickt Elia auf den Weg zurück, den er gekommen ist, über Beersheba bis nach Damaskus. Beersheba liegt ganz unten im Süden von Israel, Damaskus im Norden. Gott führt ihn dahin, wo Elia seinen Knaben zurückließ und wo er sich alleine aufgemacht hat, wo er abgebogen ist in seiner Schwermut in die Wüste hinein, um den Tod zu suchen. Elia muss dahin zurück, wo sein eigener Weg begann. Unser Text sagt ausdrücklich, dass es sein Weg war. Die Erschöpfung war nicht sein eigener Weg. Auch nicht die Verfolgung durch Isabel und die daraus resultierende Flucht. Sein eigener Weg begann da, wo er sagte, es reicht, ich will nicht mehr. Wo er sich aus dem Leben ausklingte und in die Wüste lief, um zu sterben. Er begann da, wo Elia seinen Blick von Gott löste und auf seine Kraftlosigkeit heftete. Gott zeigt uns keine Abkürzung. Er sagt, es geht durchs finstere Tal. Aber im finsteren Tal erlebt man Gottes Stecken und Stab. Die geben Trost und Kraft. Umkehr führt immer an den Punkt, wo wir abgewichen sind. Dort will Gott uns haben. Und dort beginnt sein Weg. Und sein Weg führte Elia weit über Beersheba hinaus. Er führte ihn nach Damaskus. Was hatte Gott in Damaskus mit Elia vor? Klar, den neunten Punkt seines Hilfsprogramms. Der neunte Punkt heißt, du wirst gebraucht. Nach der Mahnung und der Bauung hat Gott einen neuen Auftrag für Elia. Ja, Elia, du wirst noch gebraucht. Die Axt war stumpf, aber wegschmeißen tun wir sie nicht. Sie ist wieder scharf. Gott will dich. Er stellt Versager nicht aufs Abstellgleis der Gnade. Er stellt sie nicht in den Dienst der Gnade an den Platz, wo sie sich sehen, sondern wo Gott sie sieht. Ich finde das immer so schockierend. Ich mache ja TÜV-Untersuchungen und da kommt immer ein Pferdeanhänger vom Gnadenhof. Kennt ihr den? Dort dürfen alte, ausgebrannte Pferde ihr Leben fristen. Sowas kennt Gott nicht. Gott stellt wieder her. Gott stellt an einen Platz, wo er weiß, da ist mein Knecht gebraucht. Da kann ich ihn gebrauchen. Und so schickt er Elia los und sagt, du wirst gebraucht. Was soll er tun? kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Elia, du wirst gebraucht. Ich habe schöne Aufgaben für dich. Du darfst den König des Nachbarvolkes salben. Du darfst den König über Israel salben. Und du darfst einen eigenen Nachfolger für dich salben. Drei Aufträge Gottes, die einen ganz besonderen Wert haben. Der erste Auftrag war der Auftrag an der Welt. Salbe den König von Damaskus. Der zweite Auftrag war der Auftrag am Haus Gottes. Salbe den König von Israel. Und der dritte Auftrag war der Auftrag am eigenen Leben. Gott zeigt dem Elia, dein Dienst war so wichtig, ich möchte, dass der weitergeführt wird. Du darfst den Stab übergeben. Ein gewaltiges Vorrecht. Gott nimmt einen schwachen Diener nicht aus seinem Programm, sondern er stellt ihn in sein Wiederherstellungsprogramm und macht ihn fähig zum Dienst. Dann kommt der letzte Punkt, die Zeit, die eilt. 1. Könige 19, Vers 18, da sagt Gott, du bist nicht allein. Ich habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Der letzte Punkt ist, Gott stellt Elia Menschen an die Seite. Du bist nicht allein. Gott stellt uns in sein Volk. Müde Menschen dürfen hineinkommen in die Gemeinde und erleben, Gott hat sie nicht isoliert. Gott stellt sie in die Gemeinschaft. Gottes Werk ist viel größer als das, was du und ich in unserer Schwachheit sehen. Gott lenkt den Blick von Elia weg auf Gott und dann auf die Geschwister. Ahnt ihr, was Gott uns dadurch sagen will? Ich möchte noch kurz zusammenfassen. Elia hat für Gott gelebt. Elias Kräfte sind dabei aufgebraucht worden. Das ist nichts Unnatürliches. Gott weiß das und er geht her und stellt Elia wieder her, so wie man eine stumpfe Axt wieder schärft. Er führt ihn aus seiner Situation in die Stille. Nachdem er körperlich wiederhergestellt ist, beginnt Gott mit der seelischen Wiederherstellung. Elia begegnet Gott. Diese Begegnung mit Gott verwandelt Elia, gibt ihm wieder Kraft und Stärke. In dieser Stärke sagt Gott, du wirst gebraucht. Du bist nicht wertlos. Ich habe einen Auftrag für dich und du bist nicht allein. Ich habe Geschwister an deiner Seite. Mich hat diese Betrachtung sehr froh gemacht, hat mir Mut gegeben für das, was vor uns liegt. Ich weiß, dass viele von uns auch in diese Situation kommen oder drin sind, wo sie mutlos und kraftlos sind. Und ich wünsche euch, dass das, wie Gott mit Elia umgegangen ist, auch euch widerfährt und dass eure Kraft wieder so hergestellt wird, dass ihr zum Segen für die Welt, für das Volk Gottes und auch für eure nächste Umgebung, eure Familie, euren Arbeitsplatz und eure Freunde sein könnt. Amen.